Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neustiften.
Dem Podcast, der interessante Menschen und Themen aus der Zivilgesellschaft vorstellt.
Mein Name ist Andrea Schiemens.
Und mein Name ist Jörg Schumacher. Schön, dass Sie dabei sind.
Ja, herzlich willkommen. Eine neue Folge, Andreas. Wieder der neuen Stimmen aus Österreich. Und den Gast, die Gästin, die wir diesmal haben, ist ganz besonders spannend, oder?
Ja, und das Tolle an unserer Gästin ist, dass ich die schon das Gefühl habe, ich kenne sie ewig. Und ich habe vorhin in Vorbereitung überlegt, wann habe ich sie das erste Mal in Wien getroffen und gesehen. Und das war ein Workshop, den ich, glaube ich, für die Fundraising-Verband in Wien gegeben habe. Und dann saß da so eine junge, energiegeladene Frau mit ihrem Laptop und tippte 1000 Sachen ein. Und ich dachte, was macht die? Arbeitet die nebenbei? Und dann sagte sie, nee, du, ich muss das alles aufschreiben. Ich muss das ja verarbeiten. Und das fand ich so spannend, dass da so jemand so mit so viel Energie saß, dass ich hier tatsächlich immer, wenn ich die Ruth, wir reden nämlich über Ruth Gabler-Schachterbeier, immer wenn ich sie in Wien sehe, ich mich an dieses Energiebündel erinnere. Und das muss ich gar nicht, weil sie ist nämlich durch und durch, würde ich mal sagen, darf man das sagen, Ruth Powerfrau? Herzlich willkommen im Podcast.
Ja, herzlichen Dank. Was für eine großartige Begrüßung, lieber Andreas, lieber Jörg. Ich freue mich sehr, die Ehre zu haben, bei euch heute sein zu dürfen. Und ich finde das wirklich ganz toll. Was für eine Begrüßung. Powerfrau kann man immer sagen. Also das ist großartig. Ich freue mich sehr. Und ich kann mich auch noch sehr schön an dieses Erlebnis erinnern und die, würde ich auch sagen, Major-Donor-Expertise, die du mir damals mitgegeben hast, die hat mich lange begleitet. Darf ich jetzt mitgeben.
Gut, aber jetzt müssen wir ganz, ganz kurz für unsere Hörer und Hörerinnen, glaube ich, zwei Dinge erklären. Das eine, wo ich auch gerade spontan gestutzt habe, weil ich dich auch noch mit Vornamen kenne, ist, Andreas hat Schachtermeier gesagt und das ist tatsächlich korrekt, auch wenn du Schachermeier geschrieben wirst, oder? Das müssen wir jetzt einmal aufklären.
Nein, nein. Also es ist schon Schachermeier und das ist in Österreich auch ein ganz besonderer Name und ich habe absichtlich diesen langen Doppelnamen, weil darüber stolpern manche Leute und das ist schon der erste Attention-Getter beim Gespräch. Also das finde ich wunderbar.
Super, das machen wir jetzt auch, Andreas, ne? Schumacher-Schiemens oder Schiemens-Schumacher. Das ist ja super, ist auch ein Attention-Getter. Klasse, Ruth, das ist ein guter Tipp. Und das Zweite musst du noch mal ganz kurz sagen. Du bist, wenn mein digitaler Assistent mir das hier richtig zugeflüstert hat, Head of Alumni Relations an der Uni Wien, aber wahrscheinlich noch ganz viel mehr, wie ich dich kenne. Magst du kurz mal erklären, was du da genau machst?
Ja, sehr gerne. Head of Alumni Relations an der Universität Wien, wo ich wirklich die Alumni Relations strategisch leite und aufgebaut habe die letzten fast schon 4 Jahre. Das sind ja 10.000 im Jahr, die ihr Studium abschließen. Und das ist für mich auch ganz stark wieder dieses Community Building, das mich schon seit vielen Jahren seit meiner Karriere eigentlich im Bildungsbereich begleitet. Ich mache nebenbei noch viele andere Dinge und ich bin sicher, wir werden über das eine oder andere noch sprechen. Für mich ist eins immer ganz wichtig und das ist das Thema Wirkung. Und wie kann ich wirklich Wirkung aufbauen? Wie kann ich Wirkung entstehen lassen? Und das hat sich wirklich durch meine Vita durchgezogen, von der ersten Kinder- und Jugenduniversität über meine Arbeit bei Kiwanis, bis hin zur Arbeit bei Concordia und jetzt bei der Universität Wien. Das waren ja so meine Stationen in der Vita und ich freue mich darauf, bei euch zu sein und spannende Fragen zu meiner Vita zu bekommen.
Super, aber bevor wir damit starten, musst du uns noch mal ein bisschen was erzählen, weil tatsächlich Alumni oder Alumni Fundraising und auch die zusammenzuhalten ist nicht ganz einfach. Zumindest kenne ich hier in Deutschland viele, die das sehr interessiert. Vielleicht kannst du uns noch mal so mit ein paar Zahlen Daten, Fakten versorgen. Wie viele Alumni habt ihr? Wie bindet ihr die zusammen und benutzt ihr die fürs Fundraising? Also sprecht ihr die an oder wie geht ihr da vor?
Ja, ein super spannendes Thema, Jörg. Und das ist ja gerade wirklich im Entstehen im deutschsprachigen Raum, kann man so sagen. Alumni an sich ist ja so ein Wort, das die meisten schon einmal nicht verstehen. Was ist denn überhaupt ein Alumni? Mich hat erst letzte Woche wieder einer angesprochen und hat gesagt, ist das eine Netflix-Serie? Sollte ich das kennen? Also nein, das sind die Absolventinnen einer Hochschule. Genau. Und das ist natürlich ein Riesenpotenzial, vor allem wenn wir jetzt an die derzeitige Situation denken. Die Universität Wien gibt es ja seit 1365, einer der ältesten Hochschulen im deutschsprachigen Raum. Und wir gehen von ca. 300.000 lebenden Absolventinnen aus. Und
ordentliche Zahl.
Ja, also das ist wirklich sehr, sehr groß. 10.000 schließen im Jahr ihr Studium ab. Das heißt, es geht wirklich darum, gemeinsam mit diesen Absolventinnen oder Alumni eine Community aufzubauen und mit denen zu arbeiten.
Auch in Richtung Fundraising?
Genau, also ja, wir sind jetzt erstmal am Fundraising dran, würde ich sagen. Das ist für uns nämlich wirklich tatsächlich der erste Schritt. Diese Community gibt, so wie sie sie jetzt gibt, erst seit kurzem mit einem neuen Portal und einem neuen CRM, wo es uns wirklich darum geht, diese Community aufzubauen und wirken zu lassen, auch im Sinne von Time, Talent, Treasure. Wie können Absolventinnen auch ihr Wissen, ihr Know-how, ihre Zeit und dann irgendwann einmal auch natürlich ihr Geld zurückgeben, das System einmal aufzubauen. Und dann, ja, das ist natürlich der logische nächste Schritt, sie auch dann im Rahmen ihrer Stützung, wenn sie bereit sind, zurückzugeben. Und die wollen das ja. Ja, nur viele von denen sind im deutschsprachigen Raum einfach nie gefragt worden, muss man ehrlich dazu sagen. Das ist ja was, was der Andreas auch immer so schön uns mitgibt. Ja, das Wichtigste ist das Fragen und darum geht's dann.
Genau, Ruth, das finde ich spannend. 660 Jahre Uni Wien und jetzt fangt ihr an, die Alumni-Netflix-Serie aufzulegen, was ich übrigens eine schöne Idee fände. Aber sag mal, du bist ja, du hast ja auch einen Blick über Wien hinaus und im internationalen Kontext ist ja die Arbeit mit den ehemaligen auf einer ganz anderen Ebene. Woran aus deiner Sicht liegt es, dass wir im deutschsprachigen Raum erst so spät damit beginnen?
Ja, also ich komme ja selbst aus den USA und habe mit meinem Fulbright-Stipendium auch in den USA mein Studium abgeschlossen. Und ich habe das natürlich auf einer ganz anderen Ebene dort schon mitbekommen. Einerseits persönlich und andererseits natürlich professionell durch das, was ich studiert habe, nämlich wirklich Public Management. Und ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist, dass die Bindung eine ganz andere ist, schon während dem Studium. Das ist ein in sich geschlossener Campus. Dort habe ich nicht nur das Wissen, das ich weiterbekomme, sondern ich habe auch die zusätzlichen Services. Ich bin in einer Sorority, ich spiele Sport, ich habe eine persönliche Beziehung zu meinen ProfessorInnen. Und im Endeffekt kommt es halt wirklich auf diese Bindung und Beziehung an. Und das lernen wir jetzt erst im deutschsprachigen Raum, diese Beziehungen auch tatsächlich leben zu lassen. In einer Art und Weise, dass wir danach eben, wenn wir bei den Absolventinnen oder bei der Alumni-Netflix-Serie sind, dass wir danach auf diese Beziehung zugreifen können.
Nun hatte ich ja in den 80er Jahren, als ich hier in Hamburg Wirtschaftswissenschaften studiert habe, ja durchaus ja auch mein Beziehungsgeflecht. Allerdings auch manchmal auch mit ProfessorInnen, aber auch überwiegend mit den KommilitonInnen. Wir haben zusammen gesegelt, wir haben zusammen Sport gemacht, wir sind zusammen durch die Kneipen gezogen, Reeperbahn und ähnliches. Das hat ja eine enge Bindung gegeben. Das gibt's ja auch an den deutschen oder deutschsprachigen Universitäten. Aber dieser Punkt, das Ganze auch in eine Struktur zu geben oder eben auch noch viel spannender in ein Fundraising zu integrieren. Das haben ja die internationalen Hochschulen ja schon seit Jahrzehnten strukturiert und instrumentalisiert. Warum tun sich aus deiner Sicht im deutschsprachigen Raum die Universitäten so schwer damit?
Sie tun sich schwer, weil das ein komplettes Umdenken betrifft. Das Umdenken muss ja wirklich bei den ProfessorInnen an der Hochschule starten, wo diese Bindung entsteht. Und wenn man deutsche oder österreichische Hochschulen kennt, dann weiß man auch, dass dieses Umdenken in Institutionen, die zum Beispiel 660 Jahre alt sind, gar nicht so einfach ist.
Liegt das aber daran, Ruth, nur eine Zwischenfrage, die Hochschulen im deutschsprachigen Raum sind ja häufig sehr staatsfinanziert. also öffentliche Hand. Das ist ja in den USA anders. Das heißt, ist diese Abhängigkeit von den öffentlichen Mitteln quasi der Bremsschirm fürs Fundraising? Also solange der Staat mich finanziert, muss ich nichts tun? Und wäre die Konsequenz daraus, dass der Staat sich einfach aus der Finanzierung rausnehme?
Eine sehr spannende Frage, lieber Andreas. Also ja, das ist mit Sicherheit ein Spannungsfeld und das sehen wir ja auch. Ihr habt im letzten Podcast mit dem Günter Lutschinger ganz stark zum Thema Bildung auch diskutiert. Das sieht man ja in diesem Bereich auch, dass man immer gedacht hat, der Staat macht das, der Staat finanziert das. Und wenn das nicht mehr passiert, tun sich die Leute dann schwer, diesen Bereich zu entdecken. Das ist mit Sicherheit ein Riesenthema, das in den USA schon ganz lange aufgegliedert ist und wo es ja wirklich private, einerseits Philanthropen gibt, die Universitäten in ganz anderen Bereichen unterstützen und andererseits jeder selbst Geld spart sein Leben lang, um seine Kinder auf die Universität schicken zu können. Aber ich glaube, es ist nicht nur das. Ich glaube, es ist auch etwas ganz anderes und das ist dieser Beziehungsgedanke und dieser Servicegedanke von Beginn an, der in den USA gelebt wird.
Du hast es gerade angesprochen, der Beziehungsgedanke, du hast auch gesagt, man muss eigentlich immer schon Kontakt haben, mehr als vielleicht auch in Deutschland. Was macht ihr, um in Kontakt zu bleiben? Ich weiß von vielen, die so ein Alumni-Magazin beispielsweise rausgeben oder die Treffen machen oder die bei besonderen, also was weiß ich, es wird was eingeweiht oder es gibt einen Tag der offenen Tür, da so bestimmte Formate machen. Wie macht ihr das?
Ja, alles, was du gesagt hast, lieber Jörg, ist großartig und das sind die ersten Impulse. Es geht uns wirklich darum, diese Community aufzubauen und leben zu lassen. Und wir haben gelernt, dass das eben, wir alle, glaube ich, haben in den letzten Jahren gelernt, dass das im digitalen Raum nicht so gut funktioniert wie in persönlichen Treffen. Wir haben da zum Beispiel auch wirklich unser Mentoring-Programm komplett umstellen müssen, von einer digitalen Plattform zu persönlichen Treffen, zu einer engen Begleitung. Wir haben ein Magazin, wir haben persönliche Events und was wir dabei gelernt haben, ist, das tritt immer mehr in den Vordergrund. Jetzt neben allen Online-Meetings, neben Schulungen, diese Zeit hat uns ja alle verändert. Und ja, wir leben auch den digitalen Raum und es gibt auch Sessions digital, aber das Persönliche wird immer wichtiger. Und da vor allem dieses exklusive Format, dieses Behind-the-Scenes, für Events geht nochmal ganz anders.
Total wichtig, ne? Also das ist ja ein riesiges Fund, das Unis haben. Ich war neulich in einer deutschen Uni, da fand eine Veranstaltung statt, mitten quasi im Forschungstrakt, wo also hinter Glaswänden, in gläsernen Büros die Leute noch gearbeitet haben und so. Also das war total spannend anzuschauen. Also ich glaube, das ist ein großes Fund, einfach Bildung oder Hochschule erlebbar zu machen. Ne? Wie siehst du das?
Auf jeden Fall und genau um das geht's. Viele machen ja schon einen Absolventinnen-Tag, sage ich jetzt mal, einen Alumni-Tag oder Homecoming-Day, wo sie genau das erlebbar machen. Wir sind da dran. Unsere wird zum ersten Mal im Oktober stattfinden, wo wirklich alle eingeladen sind, zurückzukommen und Bildung und Forschung, die erlebbar gemacht worden ist, kennenzulernen. Und was da, glaube ich, ganz wichtig ist, ist das gemeinsam zu machen. Wir haben unterschiedlichste Communities an allen Hochschulen und diese von Beginn an mitzunehmen, ob das der Sportverein ist, ob das der Chor ist bei uns, die Philharmonie, ob das Dinge sind, die dürfen bei uns mitgestalten, die dürfen im Rahmen einer Co-Creation das aktiv mitmachen und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ihr redet ja ganz oft im Fundraising auch über Partnerschaften, genau um das geht es auch um Community Building. Wer sind meine Partnerinnen, mit wem kann ich das gestalten, wo gibt es vielleicht schon eine Bindung und die kann ich mir mitnehmen.
Nun ist ja, du hast es selber gesagt, dein Lebenslauf ein sehr bunter Fulbright-Stipendiatin. Du warst auch mal an amerikanischen Unis und so weiter. Du bringst sehr viel Erfahrung mit und auch einen Blick quasi aus der Welt nach Österreich. Jetzt mal fernab der Alumni. Was ist so dein Blick auf die Philanthropie, auf die Spendenbereitschaft im deutschsprachigen Raum? Die Zahlen Wir haben hin und wieder so eine Veranstaltung Spendenmarkt, wo wir die deutschen Zahlen kommentieren, die ja ehrlich gesagt nicht ganz so toll sind im letzten Jahr und wo der Trend auch eher ein bisschen abwärts ist. Österreich hält sich, aber was glaubst du, wie viel internationale Einflüsse schlagen sich hier im Spendenverhalten?
Ich muss jetzt versuchen, das diplomatisch zu formulieren. Also ich glaube, wir haben noch viel Raum nach oben, wie ja einige schon bei euch gesagt haben. Vor allem, wenn wir uns natürlich in diesem Bereich, sage ich jetzt einmal, an den USA ein Beispiel nehmen. Da haben wir sehr viel Potenzial nach oben. Da passiert schon sehr viel, wie auch Günter Lutschinger präsentiert hat. Da gibt es Initiativen, um wirklich die Philanthropie zu bestärken. Da geht es ganz stark um darum herauszufinden, was wollen denn die eigentlich, was machen die. Genau das machen wir jetzt auch an der Universität Wien oder bei Kiwanis, meinem eigenen Engagement. Wie können wir da weitergehen und wie können wir vor allem diese ersten Funken und diese Umstellungen in der Beziehungsarbeit, wie können wir diese Funken zu einem Feuer werden lassen? Ich glaube, wir sind noch bei der Funkenansteuerung sozusagen.
Ja.
Es ist viel Potenzial.
Ja, also ich finde ja immer die
charmante Funken, Andreas, ne?
Ich glaube, die suchen, glaube ich, noch nach dem richtigen Stein, um den Funkenflug entstehen zu lassen. Manchmal in der deutschsprachigen Fundraising-Welt. Und ich finde es ja immer charmant, wie ihr ÖsterreicherInnen eure Meinung so verpacken kann, dass man sich hinterher auch noch darüber freuen kann. Aber Ruth, du hast ja diesen weiten Blick. International. Und du hast ja berichtet, dass viele auf der Suche sind, wie ist der richtige Funkenflug? Ich bin mir aber ziemlich sicher, Ruth, dass du schon eine Antwort hast. Magst du aus deiner Einschätzung mal sagen, wenn jetzt mal hier so ein paar deutschsprachige UniversitätsvertreterInnen zuhören, was ist denn aus deiner Sicht, was muss unbedingt jetzt passieren in den nächsten Wochen und Monaten, in den nächsten 2, 3 Semestern, damit sich das wirklich positiv ändert?
Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Was muss sich ändern? Also ich glaube, es hat sich sehr viel schon geändert, um wieder das positive österreichische hineinzubringen. Es gibt sehr viele Abteilungen an Hochschulen, die umstrukturieren, die sagen, Development ist ein Thema für mich. Ob das dann innerhalb der Alumni Relations ist oder außerhalb, wie auch bei uns, macht ja in Wirklichkeit keinen Unterschied, aber die sich fokussiert diesem Thema widmen. In Deutschland ist das teilweise sogar schon viel früher passiert, muss man ehrlich sagen, durch das Deutschlandstipendium und dadurch, dass da hier nochmal eine ganz andere Professionalisierung auch durch den Staat gefördert wurde und weitergegeben wurde, wo man gesagt hat, das sind dann Leute, die arbeiten dran. Das ist ja immer das Thema für uns. Wo kriege ich die Ressourcen her, damit ich mich diesem Thema auch wirklich annehme? Und damit startet es ja dann nur, weil nur wenn ich die Ressourcen habe, kann ich auch tatsächlich beginnen, Beziehungen, wie wir oft so schön sagen, zu leben, Beziehungen aufzubauen. Und man sagt ja oft, also vor allem an Hochschulen, und ich bin da im regelmäßigen Austausch auch mit den Kolleginnen von der TU und von der WU und anderen auch Fachhochschulen, dass es ja Jahre braucht, um das aufzubauen. Ja, und wenn da wieder eine tolle Meldung von einer 4-Millionen-Spende oder so an eine Hochschule eingeht, dann ist das ja nicht etwas, was in den letzten Monaten entstanden ist, sondern etwas, was mit jahrelanger Aufbau war und wo ein ganzes System dahinter steckt. Dieses System aufzubauen, da haben wir im Moment eine Riesenchance, wenn wir an das Datenmanagement und die KI denken. Das lässt uns halt Community zum ersten Mal richtig leben. Und diese Chance, diese müssen wir nutzen. Und da bin ich jetzt nicht positiv, weil wenn wir das nicht nutzen, dann haben wir den Zug verpasst und dann können wir es vergessen.
Ja, gut, ich glaube, dass...
Sorry, da werde ich gleich emotional.
Das sehe ich an vielen Stellen auch so. Und danke für den Hinweis zum Podcast mit Michi Kaiser von der TU Wien, der genau über diese Millionen mit uns gesprochen hat. Ich habe Ruth vor einiger Zeit, ich glaube sogar in Wien, auf dem Podium gesessen mit Vertretern internationaler Hochschulen. Und wir haben über die Frage gesprochen, warum fällt es den Kolleginnen und Kollegen in Europa eigentlich so schwer? Nehmen wir mal England raus aus Europa, also aus der EU. An der Stelle. Und da war eine Vertreterin, die berichtete mir oder berichtete uns als ZuhörerInnen, dass die Erstsemester aus einem Land, sagen wir jetzt mal Deutschland, wenn die ja die Uni kommen und dann in den Semesterferien wieder nach Hause gehen, in ihr Heimatland, eine Liste von den Absolventen des Vorjahres bekommen, die in dem Heimatland leben, mit dem Auftrag in den Semesterferien diese Ehemaligen aus dem letzten Jahr anzurufen und sie auf Spenden für ihre Hochschule anzusprechen. Ich fand das mega cool, weil du gehst raus aus der Uni und bekommst natürlich dann von einem Erstsemester einen Anruf und die sagt, hey, ich bin auch an der Uni und wir laden dich ein, unterstütze uns. Also du wirst direkt nach dem Abschluss ins Spenden gebracht. Und was ich viel cooler fand, das Erstsemester lernt vom ersten Semester an, dass das Fundraising eine tragende Säule an Hochschule ist.
Ja.
Jetzt weiß ich aber zumindest, ich spreche jetzt mal für meine deutschen Kolleginnen und Kollegen, das Thema Fundraising in dieser Klarheit hat ja so eine gewisse Scham. Also kein Charme wie in Österreich, sondern eher eine schamhafte Nähe. Siehst du in diesem Vorgehen eigentlich eine gute Perspektive für Hochschulen in Österreich, Schweiz und Deutschland?
Ein total spannender Ansatz, Andreas. Ich habe das umgesetzt bei Fulbright und wir haben das auch tatsächlich gemacht und ehemalige Stipendiaten auch engagiert, die angerufen haben. Und da war das noch ein bisschen mehr, weil Fulbright schafft ja auch eine ganz enge Verbindung und du bist ja dein Leben lang dankbar für dein Fulbright-Stipendium. Und selbst da hat das eine ganz intensive Schulung der derzeitigen Stipendiaten gebraucht, um diese Anrufe auch tätigen zu können. Also ich glaube, das darf man nicht unterschätzen und die nicht einfach nur rausschicken und sagen, du ruf mal den an, sondern da braucht es eine ganz, ganz intensive Betreuung. Das würde ich nur nochmal mitgeben. Was wir bei Fulbright haben, was teilweise die Hochschulen noch nicht haben, ist diese Bindung, ja. Da gibt es teilweise auch, und wir merken das jetzt, wenn wir die Ältersemesterinnen zurückholen, auch für so einen Tag oder für ein Exklusiv-Event, da gibt es auch Dinge, die haben einfach nicht funktioniert an der Universität. Mhm. Das war nicht immer ein positives Erlebnis. Das war nicht immer so eine Bindung, wie wir sie uns vorstellen. Und oft kann man da, wenn man gleich so reingeht, auch ganz viel kaputt machen, wenn man das nicht gut vorbereitet. Also ich denke, es ist ein Weg für die Zukunft, aber wir brauchen zuerst feste Bindungen, um dann tatsächlich diese Anrufe tätigen zu können und diesen Outreach zu machen.
Wäre da vielleicht ein Mentoring-Programm an der Stelle sinnvoll? Du nickst, das können unsere Hörer und Hörerinnen jetzt nicht sehen. Also das ist was du auf dem Zettel hast. Das kommt ja auch aus Amerika im Prinzip und kommt sehr erfolgreich aus Amerika, ne?
Ja, wir haben auch ein sehr erfolgreiches Mentoring-Programm. Das haben auch viele andere Hochschulen. Und warum? Warum ist das der erste Ansatz? Das gibt den Absolventinnen oder den Alumni die erste Möglichkeit, etwas zurückzugeben. Time, Talent, Treasure. Ich gebe meine Zeit zurück. Ich gebe mein Wissen zurück. Und mit diesem Wissen, und das ist ja auch etwas, was wir immer wieder predigen im Fundraising, ich frage um Rat und du bekommst Geld. Frage um Geld und du bekommst Rat. Also wir fragen um Rat und ganz oft kommen dann ja schon andere Dinge. Also jetzt, das Mentoring als erster Schritt.
Jetzt ist das Mentoring ja für dich unabhängig von deinem Job, spielt das ja eine wichtige Rolle. Wenn ich das so richtig sehe, du hast ja relativ viele Programme, an denen du teilgenommen hast und ich vermute, du bist selber auch Mentorin. Was ist es, was dich da persönlich trotz Job, trotz Familie, trotz den vielen Millionen Sachen, die du sonst im Ehrenamt machst, warum legst du so ein Gewicht auf das Thema Mentoring?
Weil es einfach darum geht, sich immer wieder zu challengen, aus der Komfortzone herauszuwagen, vor allem in unseren jetzigen Zeiten und weiterzuwachsen. Und Mentoring ist ein Weg, um das zu tun und um das gemeinsam mit anderen zu tun. Und da wächst man in der Rolle als Mentee, aber auch in der Rolle als Mentor. Und vor allem ist es mir natürlich ganz wichtig, dass auch im Sinne, ich habe mich zu Beginn als Powerfrau bezeichnet. Wir Frauen stecken oft zurück und mit unseren Leistungen, mit unserem Know-how und hier bestärkend aufzutreten. Ich bin in ganz vielen Frauennetzwerken auch als Mentorin tätig. Und hier zu sagen, ja, wir können das, ja, wir machen das, ja, wir schaffen das, da kann ein Mentoring wirklich einen Riesenschritt bedeuten. bedeuten.
Aber das ist ja nicht nur dieses Thema liegt dir am Herzen, sondern auch das Thema Diversität. Du hast, glaube ich, auch einen Lehrgang oder beziehungsweise du hast unterrichtet. Was ist Diversitätskompetenz? Warum liegt dir das so am Herzen?
Ja, also unterrichtet, ich habe selbst teilgenommen als Teilnehmerin bei einem Lehrgang und gebe dann natürlich, jetzt sind wir wieder beim Mentoring, gern auch mein Know-how und meine Wissen aus diesem weiter. Ja, da geht es ganz gezielt darum, das ist ja ein Riesenthema jetzt, wenn wir uns anschauen in der Arbeitswelt von heute, was bedeutet denn Diversität überhaupt und wie leben wir Diversität? Und ich habe mir da vor allem mitgenommen, mich mit meinen eigenen Vorurteilen einmal zu beschäftigen und zu sehen, was bedeutet denn das? Und Diversität ist ja nicht nur das Frauenthema. Diversität ist nicht Richtig. Nur Religion. Diversität ist nicht nur Rasse. Diversität ist so viel mehr. Ist nicht nur Barrierefreiheit, was jetzt ein Schlagwort ist. Das ist so viel mehr. Und alleine sich einmal komplett mit diesen Themen zu beschäftigen und zu sehen, wo habe ich denn vielleicht Anknüpfungspunkte und wo brauche ich selbst Verbesserungspotenzial, um auch als Führungskraft heutzutage fit zu sein, um auch wirklich meine Teams leiten zu können. Genau hier eigentlich ist das was, was jeder von uns braucht und jeder von uns in petto haben muss, um dann auch die nächsten Schritte für unsere Gesellschaft machen zu können. Ein ganz wichtiges.
Aber Ruth, wo nimmst du diese Energie her? Ich meine, du hast ja auch nur wahrscheinlich 24 Stunden am Tag. Woher kommt diese unbändige Energie, die du schon seit Jahrzehnten in dir trägst? Wo lädst du dich auf?
Ich lade mich in der Familie auf und ich glaube, mir gibt Energie zu wissen, dass wir etwas positiv verändern, dass wir und dass ich vor allem auch einen Beitrag leisten kann, dass ich andere Menschen inspirieren kann und mein Wissen weitergebe, ob das als Mentorin ist, ob das als Powerfrau ist, wie ihr gesagt habt, das gibt mir Energie zurück, mit so Menschen wie euch heute im Podcast zu sprechen und zu sagen, ja, wir haben noch viele Schritte nach vorne, aber wir können voneinander lernen, wir können einander was mitgeben. Das gibt mir wahnsinnig viel Energie auch zurück.
Und diese Energie ist wieder der österreichische Charme, oder?
Genau, toll. Genau, ja, und diese Energie geben wir an unsere Hörerinnen und Hörer weiter. Und ich finde, wir können nicht noch mehr Energie reinlegen. Ruth, herzlichen Dank für diesen tollen Podcast mit dir.
Schön, dass du bei uns warst.
Großartig. Macht weiter so. Danke euch.
Wir danken dir. Tschüss. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Und wenn Sie mehr erfahren wollen über spannende Menschen und spannende Themen, besuchen Sie uns auf unserer Website www.neues-stiften.de. Wir freuen uns auf Sie.